Auch das gilt es manchmal auszuhalten. Ein längeres Lied. Aber auch da finde ich, wenn man sich mal drauf einlässt und auch die Texte auf sich wirken lässt, kann man ja auch erstaunt darauf sehen, was lange schon vor unserer Zeit schon für gute und schlaue Texte niedergeschrieben wurden. Ja, ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Johannes, ein Leben im Advent. Jetzt haben wir, wie Thomas uns schon daraufhin eingeleitet hat, natürlich nicht mehr die Adventszeit, aber diese Zeit zwischen Advent, Neujahr, Weihnachten, so was den ganzen Dezember umspannt, das ist ja nicht mit einem Schlag vorbei und darauf will ich auch ein bisschen eingehen. Vielleicht kennt ihr die Situation in eurem Leben, wenn ihr erschöpft und müde seid und euch fragt, wie soll ich das alles schaffen? Ist das alles noch sinnvoll? Warum tue ich das eine oder das andere? Woher soll ich die ganze Kraft dafür nehmen? Und vielleicht stellst du dir auch manchmal die Frage, wo sind eigentlich die Früchte der Segen in meinem Leben? Davon, wovon wir auch in der Schrift lesen, dass uns das begleiten wird. Du hast vielleicht schon Segen erlebt, aber wie sieht es jetzt aus? Jetzt in diesem Moment, in diesen Tagen, wo ist Segen sichtbar? Wo sind die Erfüllungen meiner Gebete? Und wenn das aktuell nicht so ist, du dir diese Fragen nicht stellst, auch darüber darfst du dich freuen. Einfach mal innehalten und sagen, ja, ich habe jetzt gerade nicht große Themen, die mich zerrütten, die mich irgendwie meinen Verstand aktiv halten. Auch da mal innehalten und Gott dafür danken, dass man das erleben darf. Aber ich denke, jeder kennt diese Momente. Also das gehört zum Leben dazu. Und ich denke, hier sitzt keiner, der nicht schon mal gesagt hat, Mensch, was ist eigentlich gerade los bei mir? Und diese Frage ist auch nicht gerade eine Erfindung unserer Zeit. Schon die Israeliten haben sich solche und ähnliche Fragen vor 3.000 bis 4.000 Jahren gestellt. Sie waren sogar schon so weit, dass sie sich nach eigenen Lösungen umgeschaut haben. Und das, was die Israeliten sehr gut drauf hatten, wenn es ihnen einmal nicht so gut ging, dann haben sie sich erstmal nach anderen Göttern umgeschaut. Auch wenn diese ihre Probleme, wenn man jetzt in der Rückschau drauf sieht, kein einziges Mal lösen konnten. Und wie schnell passiert uns das? Ich muss sagen, gerade so als christlich aufgewachsenes Kind, Kindergottesdienst, und dann hört man diese Geschichten. Und auch heute, ich will mal sagen, ist man vielleicht manchmal ein bisschen überheblich und denkt, ach, diese Israeliten, wieso begreifen die das einfach nicht? Aber wie schnell passiert es genauso, dass du selbst nach Lösungen für deine Probleme suchst und dich dabei ganz auf deine eigene Kraft oder vielleicht sogar auf die fragwürdiger Dritter verlässt? Mein Chef ist gemein zu mir, dafür brauche ich Gott nicht. Ich gehe zum Betriebsrat, mein Auto ist kaputt, dafür brauche ich Gott nicht. Ich fahre in die Werkstatt, die Freie bei mir um die Ecke, die macht das auch mal ohne Rechnung. Meine Beziehung ist in einer schwierigen Phase, dafür brauche ich Gott nicht. Es gibt doch Psychologen und zur Not ja sogar Online-Ratgeber. Ist vielleicht etwas überspitzt, aber dennoch aus dem echten Leben gegriffen. Jetzt lag die Situation der Israeliten vielleicht etwas anders, aber den Vergleich, den kann man schon mal zulassen. In so eine Zeit der Not hinein spricht auch der Prophet Jesaja zum Volk Israel. Und wir können das in seinem Buch in Kapitel 40, könnt gerne ein wenig mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Jesaja Kapitel 40, ich möchte da einmal ab Vers 27 lesen. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Ihr Nachkommen Jakobs, Israeliten, warum behauptet ihr, Jahwe weiß nicht, wie es uns geht? Er kümmert sich nicht um unser Recht. Und das, was ich hier raushöre, ist eine Anklage. Jesaja klagt das Volk Israel an. Und es geht weiter, Vers 28, weißt du es denn nicht oder hast du es noch nie gehört? Jahwe ist ein ewiger Gott, der die ganze weite Erde schuf. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach und seine Weisheit ist unerschöpflich tief. Hier werden erstmal die Verhältnisse geklärt. Mit wem habt ihr es zu tun? Jahwe, der Schöpfer, der Gott eurer Vorväter, er ist ewig, er wird nicht müde, seine Weisheit ist unerschöpflich. Ich habe mir so gedacht, das klingt fast wie, wenn man da so reinhört, wenn da bei euch was nicht stimmt, liebe Israeliten, dann liegt das bestimmt nicht an eurem Gott. Aber Jesaja verzichtet auf weitere Appelle, seine vorherige Erklärung, die reicht auch völlig aus, um diese Verhältnisse klarzumachen. Er kommt dann gleich zum Punkt, und das ist auch das, worum es mir heute geht. Vers 29, den Erschöpften gibt er Kraft und die Schwachen macht er stark. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und brechen zusammen. Jesaja beschreibt hier sehr lebensnahe, dass uns das passieren kann. Auch die Jungen werden müde und matt. Und fragt mal unsere Jugendlichen, wie ihnen das so ergeht in der Schule. Was so los ist mit unserem Schulsystem und wie es ihnen damit geht. Und ich muss sagen, es ist schon eine Weile her, dass ich in der Schule war. Und selbst die nachfolgenden Jahre, was ich bei meinen Geschwistern direkt die Jahre nach mir erlebt habe oder nur mitbekommen habe, hat mich durchaus staunen lassen, weil ich sagen musste, so war zu unserer Schulzeit das noch nicht. Junge Männer stolpern und brechen zusammen. Und da kann ich mich dann vielleicht doch mit einbeziehen und sagen, ja, wir kennen das, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Ich weiß genau, was das bedeutet, keine Kraft mehr zu haben und am Ende zu sein und auch alle Möglichkeiten schon ausgeschöpft zu haben, wenn es darum geht, auf die eigenen Kräfte zurückzugreifen. Aber dabei bleibt er zum Glück, er Jesaja, nicht stehen. Die sehr bekannte und oft zitierte Stelle findet ihren Höhepunkt in dem entscheidenden Hinweis, wie wir da wieder herauskommen. In Vers 31 aus der Passage sagt Jesaja, doch die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Flügel wachsen ihnen wie den Adlern. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Klingt irgendwie schon ein bisschen komisch, sehr bildlich gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt weit genug mein Glauben, meine Hoffnung vorantreibe, wachsen mir dann Flügel? Ich denke eher nicht. Aber dieses Bild, was Jesaja hier gebraucht, die Erklärung des Adlers, der sein Gefieder erneuert, und das war sehr interessant, als ich mich diesem Text nochmal zugewendet habe, klingelte das so ein bisschen bei mir, was meine Naturschutzausbildung anging. Und der Adler, gerade in dieser Stelle hören wir ja oft, der Adler erneuert sein Gefieder und er wird gänzlich neu. Und ich bin das erste Mal hier darüber gestolpert, dass es eben so ist, dass die Mauser, die wir auch von anderen, von Entenvögeln kennen, die ein- bis zweimal im Jahr teilweise stattfindet, die komplett ihr Gefieder erneuern. Bei dem Adler, einer der wenigen großen Greifvögel, ist es aber so, dass die Mauser sich bis zu 5 Jahre hinziehen kann. Also auch in diesem kleinen Nebensatz, dieses Bild, was Jesaja verwendet, steht nicht von einem Tag auf den anderen oder vielleicht eine kurze Zeit der Mauser bist du erneuert, sondern 3 bis 5 Jahre in mehreren Etappen erneuert der Adler sein Gefieder. Fand ich einen netten Nebengedanken auch da, dass wir durchaus mal Geduld haben müssen und dass Gott uns Stück für Stück wiederherstellen möchte. Das Bild, das Jesaja hier also verwendet, das soll uns ermutigen, auf Gott zu hoffen, eben nicht aufzugeben, dran zu bleiben, nicht zu verzagen, weil er uns komplett wiederherstellen kann und das auch möchte. Nun befinden wir uns heute am letzten Tag der Zeit, die wir zwischen den Jahren nennen. Die Adventszeit ist vorbei, das Weihnachtsfest gefeiert, die Familienzusammenkünfte weitestgehend wieder aufgelöst. Aber endet die Adventszeit für uns Christen überhaupt? Ich denke, jedem ist klar, was Advent bedeutet, diese Zeit der Ankunft, des Wartens. Es ist gut und ich glaube auch von Gott geplant, dass es Zeiten und Feste gibt, die wir ganz bewusst erleben. Das sehen wir auch, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, sehr interessant, wie regelmäßig und wie viele Feste das Volk Israel feiert. Und das nimmt Gott sehr ernst, dass die diese Feste ihm zu Ehren feiern und so auch an Dinge immer wieder erinnert werden. Es ist dafür da, um zu erinnern, uns zu gewöhnen, zu trainieren, um uns vorzubereiten. Und die Adventszeit, also die Zeit der Ankunft, des Wartens und der Vorbereitung, ist genau dafür da, damit wir uns ganz bewusst machen, dass wir, bis Jesus wiederkommt, in genau solcher Zeit leben. Wir warten. Wir bereiten uns vor. Worauf? Auf das Wiederkommen von Jesus. Und deshalb schauen wir uns heute nochmal einen Mann an, den Johannes, was wir vorhin schon gehört haben, der menschgewordene Zeit der Vorbereitung war. Wir schauen noch einmal in die Lesung und ich lese dort aus noch einmal hervor. Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Und er ließ ihn fragen, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes hat schon seine Zeit des Wirkens, des Schaffens quasi hinter sich, sitzt im Gefängnis. Eine sehr direkte Form der Bedrängnis, muss man ja auch sagen. Und anders als nach dem Beispiel der Israeliten, setzt er sein Vertrauen, seine Hoffnung ganz auf Gott. Er sehnt sich nach diesem angekündigten Retter. Deswegen schickt er seine Jünger zu Jesus und ich bin mir ziemlich sicher, dass Johannes nicht um sein eigenes Wohl ging. Er fragt, müssen wir auf einen anderen warten? Wenn wir uns das mal aus einer größeren Perspektive anschauen, merken wir, dass das ganze Leben von Johannes eine Adventszeit war. Eine Zeit der Ankunft und des Wartens. Das heißt aber nicht, und sogar ganz im Gegenteil, dass es eine inaktive Zeit war und auch nicht für uns sein soll. Diese Zeit seines Lebens, unseres Lebens, die wir in der Adventszeit komprimiert als Spiegelbild oder als Erinnerungsstütze haben, die ist nicht dafür da, damit wir uns hinsetzen, inaktiv werden und warten, dass Jesus wiederkommt. Johannes hat uns das vorgelebt. Er war aktiv, er hat gepredigt, er hat Jünger um sich geschart und sie gelehrt. Er hat die Botschaft in die Welt gebracht, noch bevor Jesus da war. Sein ganzes Leben drehte sich um die Verkündigung der Ankunft von Jesus. Man kann sagen, das war der Zweck seiner Geburt. Dafür hat Gott ihn auserkoren. Und das feiern wir in der ganzen Zeit vor und auch an Weihnachten. Es ist unsere Adventszeit vergleichbar mit dem Leben von Johannes? Ich möchte niemanden von euch und auch niemanden sonst diese Besinnlichkeiten, die Ruhe absprechen, die wir im Dezember ganz bewusst ausleben. Weil auch hier denke ich, dass es gut ist, dass wir das als Gesellschaft gelernt haben und aktuell leider wieder aktiv verlernen, eine Zeit der Ruhe zu haben. Das kann man immer auch skalieren. Das ist einerseits die stille Zeit, die ich hoffentlich täglich habe, wo ich zur Ruhe komme. Das ist auf die Woche gesehen, der Gottesdienst, wo ich mich ganz bewusst auf Gott einlasse, Gemeinschaft mit Geschwistern suche, auf sein Wort höre. Und auf das Jahr gesehen habe ich die Adventszeit, die genau auch mir diese Ruhe schafft im Vergleich zum sonst so turbulenten, teilweise verrückten Jahr. Ich möchte aber daran erinnern, dass es um die großartigste Botschaft der Welt geht und dass wir manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr auf uns selbst sehen. Es wird uns ja auch in der modernen Psychologie oft gelehrt. Ich habe das selber erlebt in der Familie, wo ein sehr enger Verwandter mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und das, was im Heilungsprozess als Zentrum genannt wurde, guck erstmal nur auf dich. Und das ging so weit, dass von einer ausgebildeten Psychologin gesagt wurde, tu mal die Familie beiseite. Frau und drei kleine Kinder. Guck mal nur auf dich. Ganz in dich. Du musst in dich gekehrt sein. Ich sage nicht, dass das generell schlecht ist. Und natürlich müssen wir auch in so einem Heilungsprozess ein Stück weit auch mal auf uns gucken, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Aber wie weit weg ist das von dem, was Gott uns lehrt? Denn er möchte der Mittelpunkt sein. Und wenn wir die Adventszeit oder die Zeit im Dezember nur darauf verwenden, auf uns selbst zu gucken, dann geht uns eben genau diese Botschaft verloren, dass sie dafür da ist, um uns auf Jesus auszurichten. Was ist denn mit denen, die von Jesus nichts wissen? Unsere Freunde und Nachbarn, die Nachbarn hier in der Nachbarschaft der Gemeinde, die Arbeitskollegen, die nicht wissen, was die Geburt dieses Kindes vor mehr als 2000 Jahren für eine gigantische Auswirkung auf die Welt hatte, aber eben auch auf jede einzelne Persönlichkeit hat. Bist du, und ich nehme mich da nicht aus, sind wir da nicht gefordert, wenn wir das sehen, dass da Menschen sind, wo wir wissen, es geht nicht darum, irgendwie jetzt hier Hypothesen, wir wissen, diese Menschen werden verloren gehen. Das ist unfassbar traurig. Und wie bitteschön bringe ich das jetzt zusammen mit den Problemen, die ich in meinem Leben habe, die du in deinem Leben hast, Sorgen und Nöte, die das Leben nun mal so mit sich bringt und von denen ich zu Anfang jetzt bereits gesprochen habe. Auch Johannes hatte Probleme in seinem Leben, wie uns selbst dieser kleine Abschnitt zeigt. Er saß immerhin im Gefängnis und wie wir wissen, sollte er dieses auch nicht mehr verlassen. Denn letztlich wurde er dorthin gerichtet. Zuvor schickte Jesus seine Jünger aber mit folgender Nachricht zurück. Ich lese nochmal aus Matthäus 11. Jesus gab ihnen zur Antwort: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und glücklich ist der zu nennen, der sich nicht von mir abwendet. Das unterscheidet sich ein wenig in der Übersetzung, die wir vorhin gehört haben. Und glücklich ist der zu nennen, der sich nicht von mir abwendet. Sehr bewusst wählt Jesus diese Beispiele für Johannes aus, denn er weiß, dass er sich, also Johannes, sich in den Schriften gerade der Propheten sehr gut auskennt. Es ist ja sein Lebensinhalt, gerade das, was Jesaja gepredigt hat, erlebt Johannes ja ganz aktiv. Jesaja beschreibt genau diese Ereignisse und Jesus gibt sich dadurch zu erkennen. Wenn wir parallel da einmal wieder aus Jesaja 35 lesen, ruft den verzagten Herzen zu, seid stark und fürchtet euch nicht. Seht, dort kommt euer Gott mit Rache und Vergeltung, er selbst wird euch befreien. Und dann kommt die Stelle, dann lässt er Blinde wieder sehen, schenkt den Tauben das Gehör, der Lahme springt dann wie ein Hirsch, der Stumme jubelt froh, in der Wüste brechen Quellen auf, in der Steppe fließen Bäche. Das ist genau die Stelle, die Jesus selber zitiert, um Johannes zu zeigen, das, was du kennst in der Schrift, was dir verheißen ist, was jetzt, das tritt gerade ein. Ich bin dabei, das zu erfüllen. Und er gibt ihm so diese Gewissheit. Und von der Antwort Jesu können wir lernen, dass die äußeren Einflüsse nicht entscheidend sind für uns. Glücklich ist der zu nennen, der sich nicht von mir abwendet. Er spricht in die Not von Johannes hinein. Er ermutigt ihn mit seinen Worten. Und genauso spricht er auch heute und jeden Tag zu dir. Wende dich nicht von mir ab. Egal, was dich umtreibt. Egal, was dich bedrückt. Wende dich nicht von mir ab. Und es wird dir zum Segen sein. Glücklich ist der zu nennen, der sich nicht von mir abwendet. Und hier ist auch nochmal wichtig, diese andere Übersetzung im Ohr zu haben. Selig ist, wer sich nicht von mir entfremdet. Diese Seligpreisung, die wir auch aus anderen Stellen kennen, wo wir raushören, dass Gott diesen Segen für uns bereithält. Und da sind wir jetzt am 31.12. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt gar kein Fan des Neujahrskults, um mal vorsichtig zu sagen. Ein scheinbarer Neuanfang, Ursprung vieler Rechtfertigen und Selbsttäuschung. Und überhaupt erscheint mir das Konzept der Vergleichbarkeit der Jahre, einzelner Jahre und auch der Quantifizierung und Bewertung immer fremder. Im Januar bin ich derselbe Mensch, der ich noch im Dezember war. Aber wisst ihr, was großartig ist? Gott ist derselbe im Januar, der auch im Dezember schon war. Gott braucht keinen Jahreswechsel, um uns seine Hand zu reichen. Er wartet nicht auf unseren Zeitplan und unsere Vorsätze. Sein Angebot gilt das ganze Jahr, rund um die Uhr, denn Jesus wird kommen. Und wir sollten unsere Herzen darauf vorbereiten. Wenn wir daran erinnert werden, ist es egal, welche Jahreszeit wir haben. Gott hält ganz viel Segen für mein und auch für dein Leben bereit. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, dich an Gott und auch an Jesus festzuhalten. Ich möchte euch ermutigen, aufzustehen und nicht aufzugeben. Wenn Gott möchte, dass wir losziehen, dass wir aktiv werden. Und das Schöne ist, wie er so eine Art Wechselwirkung für uns dann erzeugt. Das ist das Geheimnis ein Stück weit, was auch der Segen Gottes, des Heiligen Geistes in unserem Leben ausmacht. Denn wenn wir losgehen, mit Gott im Blick, jetzt nicht einfach kopflos dahin marschieren, wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann wird er uns segnen. Das ist keine Floskel, das ist keine magische Formel, das ist ein Versprechen, was Gott uns gegeben hat. Er wird uns segnen, wenn wir ihm nachfolgen. Das bedeutet eben nicht, dass wir in Heiterkeit und Freude und ohne Not leben. Aber es bedeutet, dass wir so erfüllt losgehen können durch unser Leben. Und dann werden wir wieder zum Segen für andere und erfüllen so Gottes Plan und werden dafür wieder gesegnet. Gott hält unfassbar viel Segen für uns bereit. Und ich muss manchmal sagen, wie doof wir sind, dass wir das nicht für uns in Anspruch nehmen. Weil überall in der Bibel erzählt er davon, ob jetzt sehr direkt oder verschachtelt in Gleichnissen oder die Segensspuren des Volkes Israel, dass er uns durch unser ganzes Leben hindurch segnen möchte. Dass er einen Weg geplant hat, der voller Segensspuren ist für uns und auch für unser Umfeld. Und wir sind es, die darauf nicht gehen. Wir entscheiden uns viel zu häufig für den anderen Weg. Die Bibel ist voll davon, uns zu erzählen, dass es sich so unglaublich lohnt, uns von Gott segnen zu lassen. Und warum lassen wir uns das entgehen? Gerade wo es eigentlich wirklich einfach ist, weil wir immer wieder neu zu ihm kommen dürfen. Wir müssen nicht erst den Jahreswechsel abwarten und schauen, was jetzt die Neujahrsvorsätze vielleicht wieder dann für mich bereithalten. Ja, okay, bis zum Ende des Jahres halte ich jetzt noch durch und im Januar fange ich dann meinen Bibelleseplan an. Und wenn es dann nicht klappt, naja gut, jetzt haben wir März, aber ich kann ja dann wieder bis zum Dezember warten, bis ich mir neue Vorsätze mache. Gott wartet jeden Tag. Jesus ist gekommen, um uns diesen Weg frei zu machen. Wir sind nicht an Feste und an Zeiten gebunden, sondern können jeden Tag ihn darum bitten, auch uns zu helfen, auf seinem Weg zu gehen. Und eben auch, wenn es uns gerade mal schlecht geht und wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Denn was haben wir in Jesaja gelesen? Die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Flügel wachsen ihnen wie den Adlern. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Und nochmal sage ich diesen Satz von Jesus. Glücklich ist der zu nennen, der sich nicht von mir abwendet. Was für eine schöne Zusage. Passend dazu habe ich ein Gebet gefunden. Ich habe es ein ganz bisschen angepasst. Und ich möchte das einmal lesen. Und wenn du magst, dann kannst du das in deinem Herzen mitbeten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lasst diese Worte von eurem Herz mitsprechen. Lieber Gott, ich danke dir, dass deine Antwort auf meine Fragen, Probleme und Nöte auf dem Weg sind. Danke, dass du meine Kämpfe für mich kämpfst und mir geben wirst, was ich brauche. Ich halte an dir fest und lasse den Glauben auf ein gutes Ende in meinem Leben und meinem Alltag nicht los. Ich warte auf dein Eingreifen. Ich warte auf dich. Amen.